boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Boldly Pot Star Trek im Review. Ich bin der Markus und mir aus irgendwo zugeschaltet,
Kassel,
ist der Jan. Hallo Jan.
Hallo Markus.
Hallo.
Willkommen im schönen Kassel.
Ja, was gibt es da? Wo erwische ich dich?
Ich sitze bei unserer guten Freundin Ute im Büro und ja, guck aus dem Fenster. Ist die falsche Richtung, der Herkules ist in die Richtung.
Ach jo. Der aus irgendeinem Grund auf dem Turm rumsteht bei euch. Ich habe das Foto ja gesehen.
Ja, der steht da so rum.
Ja, naja.
Das hat so ein alter Wilhelm, glaube ich, war das.
Einer der Wilhelms, ja, wer weiß. Wie lange seid ihr jetzt da? Die Woche oder was?
Wir sind seit Montag hier und wir bleiben bis Sonntag.
Na gut.
Also hallo an alle Kassel-Zuhörer erstmal.
Ja, genau. Und es ist noch nicht mal Documenta oder sowas, ne? Das ist doch da immer in Kassel gewesen.
Wir sind einfach nur hier zum Spaß.
Also einfach so, na gut. Zum Spaß in Kassel. Mhm. Ja, okay. Ja, gut, dass das trotzdem klappt mit der Verbindung jetzt. Hat ja nur technisch wenige Minuten gebraucht, um das Setup einzurichten.
Frag nicht nach Sonnenschein.
Ja, nochmal der Hinweis an unsere Zuhörerinnen. Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube. Ihr könnt überall was zu diesem Podcast, zu uns oder Star Trek im Allgemeinen sagen. Also nehmt gerne Kontakt auf, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, falls wir was vergessen haben oder ihr einer ganz anderen Meinung seid. Immer gerne uns schreiben.
Man darf auch anderer Meinung sein.
Man darf auch anderer Meinung sein.
Also zumindest bei uns.
Ja, ich denke schon. Ja. Wenn sie nicht allzu sehr abweicht. Nein, alles gut. Die heutige Folge. Da wird es romantisch, ein bisschen.
Oh ja,
aber auch ganz ein bisschen, heftig. Auch ein bisschen pelzig.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo kommt die Evox her?
Ja, auf jeden Fall. Sollen wir einfach mal direkt reinstarten?
Ja, wir starten rein.
Okay, wir starten rein. Wir besprechen heute The Dauphin, die Thronfolgerin. Die Enterprise erhält den Auftrag, die junge Anführerin Salia vom Planeten Dalet 4 und ihren Vormund, ihre Gouvernante Anya, aus dem Exil auf ihre Heimatwelt zu bringen. Ja, dieser Planet, auf dem diese Salia festsitzt, Klaftia 3, auf dem sie schon seit ihrer Geburt anscheinend festsitzt, oder zumindest die letzten 16 Jahre, ist nicht besonders einladend anscheinend.
Ja, ich habe dazu ja schon einiges zu sagen. Direkt schon vor dem Vorspann.
Ja, dann sag doch mal was zu dieser ersten Teaser-Szene vor dem ersten Akt.
Ja, also es fängt ja schon damit an, dass am Steuer heute mal eine Ensign sitzt, die keinen Namen hat.
Das stimmt, ich hatte schon Angst um sie. Aber es passiert ihr nichts, das ist schon mal gut.
Ja, wir erfahren ihren Namen auch viel, viel später irgendeiner Folge. Mhm. Aber ich hatte auch Angst.
Ja, das stimmt.
So, die triste Gegend auf dem Planeten, die ist offensichtlich für den Worf toll, weil der sagt, das ist Sicherheit.
Ja, richtig. Oder ja, genau. Und Deanna Troi findet es halt furchtbar, dass sie schon seit 16 Jahren da festsitzt. Ja. Und er sagt
das
so,
arme Kind.
Ja, Sicherheit,
aber Sicherheit geht vor
Komfort sozusagen. Man weiß ja nicht, wie komfortabel sie es da hatte, aber sie war auf jeden Fall im Exil da auf diesem Planeten. Ja.
Die Troi sagt ja, dass das eine ziemlich triste Gegend da in der Ecke wäre und dieser ganze Planet ja so ein bisschen seltsam wäre mit. Wir sehen das ja auch auf dem Bildschirm und da ist es ja auch eher beige bis braun bis grau und nicht so toll. Wüst und karg. Und der Worf sagt, das wäre aber gut, weil das ist gut für die Sicherheit. Je obskurer, desto weiter weg und so und überhaupt. Ja, und keiner kann sie finden. Außerdem haben die ja irgendwelche troposphärischen Störungen, die wohl die Übertragung beim Transporter schon beeinflussen. Und der O'Brien beim Beamen ist ja auch schon so ein bisschen
Sie können anscheinend nur rausgebeamt werden, aber man kann da niemanden runterbringen anscheinend. Keine Ahnung, warum das so funktioniert, aber der Transporter ist ja so ein Buch mit 7 Siegeln.
So ist das. Ja.
Sie nehmen dann Kontakt auf und diese Gouvernante von denen, Salia, diese Anya, meldet sich halt und fragt danach, von welcher Spezies die Leute an Bord der Enterprise wären, wo jetzt Picard jetzt mal ganz allgemein sagt Menschen, was jetzt auch wahrscheinlich im Allgemeinen nicht so stimmt, aber zum großen Teil. Aber damit gibt es sich auf jeden Fall zufrieden.
So, ganz hervorragend. Da weiß ich, was ich machen muss.
Ja, genau, so in etwa.
Und auf der Enterprise wieder alle so, oh, was ist da gerade passiert? Weiß ich noch nicht.
Was will die? Genau.
Genau.
Zwischenzeitlich meldet sich ja Geordi aus dem Maschinenraum, weil er möchte gerne Messungen am der Dilithium-Kontrolle an, also am, direkt am Warpkern vornehmen. Und dafür müsste der Warpkern irgendwie ausgeschaltet werden. Sie können halt nur mit Impulsantrieb fliegen, was jetzt auch nicht besonders praktisch ist für so ein Vorhaben. Aber anscheinend gibt es keinen Aufschub mehr.
Das zieht das Drehbuch ein bisschen in die Länge.
Ja, das zieht das Drehbuch ein bisschen in die Länge. Und er muss es halt anscheinend jetzt machen und dann müssen sie erstmal so durch die Gegend dümpeln.
Außerdem hat der Wesley sowas zum Spielen, weil der darf mitmachen.
Ja, richtig, das stimmt. Dann beamen sie halt diese Anya und diese Salia hoch. Die Salia ist auch direkt ganz begeistert von dem Transportersystem, zeigt auch relativ hohes technisches Verständnis. Und der Riker schlägt halt vor, man könnte ja eine Führung über das Schiff machen, wobei diese Gouvernante Anya dann sagt, nee, wir gehen jetzt hier sofort in unser Quartier. Also sie ist da sehr übervorsichtig irgendwie, die muss die halt irgendwie beschützen, weil sie halt anscheinend sehr wichtig ist für ihre Heimatwelt, weil sie da zwei rivalisierende Teile des Planeten halt irgendwie wahrscheinlich befrieden oder vereinen soll. Wie auch immer sie das machen soll, weiß sie selber noch nicht so ganz genau.
Und dann werden sie in die Quartiere für die Admiräli oder wie war das, Admiralität geschickt.
Kann sein, ja. Also,
wo ich mir gedacht habe, also das ist mit der Gleichheit und Brüderlichkeit bei der Star Trek-Utopie dann doch noch nicht so weit. Die Admiräle haben immer noch besondere Quartiere.
Ja, das wissen wir ja, dass die anderen auf den Gängen schlafen.
Ja, scheinbar, ne?
Ja. Ja, dann sind sie auf jeden Fall im Korridor und Wesley Crusher kommt zufällig vorbei und sieht sie dann, sie sieht ihn, es ist irgendwie Liebe auf den ersten Blick und dann kommt sie, glaube ich, zu ihm hin und fragt ihn über das Gerät, was er da gerade bei sich hat, was er irgendwie im Geordi bringen soll, irgendeine Magnetspule oder sowas und
super leitender Magnet, irgendwie sowas.
Ja, genau, sie ist auf jeden Fall, wie gesagt, technisch sehr interessiert und Wesley sehr zugewandt, aber diese Anya befiehlt Saya jetzt bitte ins Quartier zu gehen und während sie weggehen, fragt der Wesley den Riker halt, wer denn die junge Frau sei und Riker sagt ihm so direkt, ja, mach dir mal nicht so große Hoffnungen, die ist gerade auf dem Weg dazu, ihre Welt zu regieren.
Die ist vergeben.
Ja, die ist sozusagen vergeben an ihren Job. Also, die hat keine Zeit für dich. Wesley hat auf einmal ganz andere Sachen im Kopf als seine Arbeit.
Ja, aber ganz andere Sachen.
Er steht in seinem Quartier und rückt sich seine Haare zurecht und dann kommt Data rein und er informiert ihn über die Abstammung und ihre wichtige Rolle bei der Herstellung des Friedens auf ihrem Heimatplaneten Dalet 4. Dann meldet sich Geordi, weil der immer noch auf seine Spule wartet, Wesley hat holen lassen aus dem Lager und es ist anscheinend, ich weiß nicht, wie viele Stunden mittlerweile vergangen sind und wie geduldig Geordi ist. Das fühlt sich immer so an mit Vorspann und dann hat er erstmal Dialog mit Data, als wenn da irgendwie jetzt 3 Stunden vergangen sind. Aber anscheinend ist der Geordi doch recht kulant, aber dann an der Stelle war er doch ein bisschen strenger.
Ja, ich fand das auch sehr schön, wie er da steht und habe ich ja ganz vergessen.
Ja, Gedanken völlig woanders bei diesem Mädchen.
Ja.
Aber ich finde es auch interessant, wir sehen, glaube ich, auch zum ersten Mal Wesleys Quartier überhaupt, ne? Also in dieser Folge und das ist ja auch schon relativ groß. Ist jetzt nicht irgendwie so ein Fähnrichskadettenquartier, wie man sich das jetzt vorstellen würde.
Der hat wahrscheinlich von der Mama übernommen.
Ja, wahrscheinlich ja und hat anscheinend irgendwelche Privilegien. Kein Wunder, dass sie niemand mag.
Ja, der ist ja auch hier das Child Prodigy Gedöns und so, ne? Also
das stimmt.
Ja, ja. Jedenfalls der arme Junge ist auf den ersten Blick verknallt und hat total Hormone.
Ja, das stimmt wohl.
Diese Haartolle, die der Wesley in dieser Folge hat, ich bin ja fast vom Schemel gekippt, als ich das gesehen habe. Ich habe mich da ganz lange Zeit nicht dran erinnert, dass er diese Haartolle so hoch frisiert
hat. Das hat er vorher nicht gehabt, ne? Das ist da, fängt er so an, das ist richtig, ja.
Ja. Das ist so richtig 80er, so richtig furchtbar.
Ach ja.
Und dann.
Das stimmt.
Dann weiß die Salia oder wie heißt sie, weiß auch noch, was der superleitende Magnet ist. Und ist ja wirklich direkt so.
Ja, ja, das ist so das auf ist seinem intellektuellen Niveau so ungefähr.
Ja, der feuchte Traum eines jeden Nerds sozusagen.
Endlich mal ein Mädchen, was sich mit Technik auskennt, so in etwa. Ne? Oh
genau.
Gott.
Ja. So richtig Klischee, ohne Ende.
Ja.
Das ist furchtbar.
Ja. Naja, lassen wir es mal für diese Geschichte so dahingestellt.
Ja. Aber ich meine, andererseits finde ich das ja gut, dass es in Star Trek jetzt mal eine weibliche Person gibt, die sich auch tatsächlich für Technik interessiert und nicht wie die Troy die ganze Zeit auf der Brücke hockt und wartet, bis sie was fühlen kann.
Genau, das ist in etwa, das ist schon, wenn man drüber nachdenkt, schon tragisch. Manchmal hat sie auch eine gute Zeit, also die Diana, manchmal.
Ja. Manchmal, wenn sie nicht gerade Kinder kriegt.
Ja, genau. Manchmal hat sie auch einen Job. Captain Picard fragt von der Brücke aus nach dem Wohlergehen von Salia, also lässt sich mit dem Quartier verbinden und die sagen, dass es ihnen gut geht. Kanzler Troi spürt dann aber, dass sie etwas über ihr wahres Wesen verheimlichen, schon direkt.
Ja, was ich interessant finde, weil sie hat die noch gar nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, nur über den Bildschirm.
Ach, das
dann,
reicht ja auch. Also es reicht auch manchmal, die gar nicht zu sehen. Die spürt die Leute ja auch so, ne? Auch wenn sie einfach in der Nähe sind. Ja, und sie sagt auf jeden Fall, dass sie nicht so die ganze Wahrheit sagen. Und Worf...
Naja, not what they seem to be, genau, oder sowas.
Worf stimmt ihr da, glaube ich, auch so ein bisschen zu. Und die sind beide so ein bisschen misstrauisch irgendwie. Ja, es gibt halt so eine kleine Diskussion über diesen Zustand auf Dalet 4. Data erläutert da mal so ein bisschen, was da eigentlich genau los ist. Und dieser Planet ist rotationsgebunden, was ja schon mal special ist. Das heißt also, dieser Planet kreist einmal um die Sonne und hat dabei nur eine Umdrehung, was im Grunde genauso aussieht, als wenn er sich gar nicht drehen würde, weil er immer eine Seite zur Sonne hat und eine zur Nachtseite, wo ich schon mal hier zu Hause einen heftigen Streit drüber hatte, weil das ja beim Mond genauso ist und ich gesagt habe, ja, der rotiert da trotzdem, aber nein, der rotiert doch gar nicht, der ist doch, guck doch mal, ja, das ist halt, also.
Es kommt immer aufs Bezugssystem
richtig
an.
Das habe ich auch versucht zu erklären, aber irgendwie kam ich da nicht weiter. Also dieser Planet rotiert einmal pro Umlauf um die Sonne und deswegen hat er eine heiße, wahrscheinlich eine sehr heiße Seite und eine sehr kalte Seite, was mich jetzt schon
eine heiße Seite,
also wo schon viele Fragen jetzt aufkommen, leben die denn jetzt alle irgendwie nur auf diesem Horizont, also auf diesem Tag-Nacht-Rand und streiten sich da die ganze Zeit, weil das ist doch sonst gar nicht möglich. Also,
ja, also den Eindruck habe ich auch, dass das vielleicht genau darum geht, wer darf jetzt den Rand bewohnen oder sowas.
Ja, also das ist halt so.
Aber wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, ob auf so einem Planeten überhaupt die Möglichkeit besteht, überhaupt, dass das Leben entsteht. Zwar, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das bei der Folge war mit dem Vieh, wo sie nachher dem Commander so und so den ganzen Körper wegschießen und das Tier da rauskommt. Ist das in der Folge, wo auch die...
Ist da auch ein rotationsgebundener Planeten?
Ja, die treffen sich ja am Anfang auf dem...
Stimmt, der, ja.
Diesem Planetoid, diesem Mining-Geschisse da und...
Da war erstmal auch nicht so, ja stimmt, genau, war es mich derselbe Fall eigentlich, ne? Genau.
Ja.
Das ist mich wirklich die Frage. Eigentlich müssten da die ganze Zeit heftige Stürme und sowas sein. Also sie hätten eigentlich gar keine Zeit für irgendeinen Krieg. Die sollten sich einfach in irgendwelchen Höhlen verkriechen. Ja. Nun ja, auf jeden Fall erklärt der Data halt diese ganze Situation so und dass es halt wirklich in Kulturen wie Tag und Nacht sind, wahrscheinlich aufgrund dieser Lage auch. Und Salia wäre halt das Kind zweier inzwischen verstorbener Eingeborener von Dalet 4, die auf der gegnerischen Seite des Konflikts standen. Und aufgrund ihrer Abstammung wird sie als die einzige Person angesehen, die den Frieden herbeiführen kann. Wo sich nicht alle so richtig sicher drüber sind tatsächlich auf der Brücke.
Ja, weil der Riker sagte nämlich sowas, she's much too delicate oder sowas. Und daraufhin sagte meine Frau dann, als ich das gehört habe, der kriegt gleich aufs Maul. Ja. Also, weil...
Sie weiß doch gar nichts über
dich. Wie kann der sowas sagen? Ich meine, ich dachte, wir sind in der Zukunft. Da sollte das keinen Unterschied mehr machen, wie delicate jemand ist.
Zumal auch Worf dann auch sagt, also man sollte die Leute nicht nach ihrer Hülle irgendwie beurteilen, was auch ein bisschen Foreshadowing ist im Übrigen.
Also, ganz kleines bisschen, ja.
Ja, danach sehen wir halt Salia auch in ihrem Quartier und da unterhält sie sich mit einer jungen Frau und man fragt sich, wer ist denn diese junge Frau?
Ist das
gehört jetzt zur Entourage, haben wir die vorher noch nicht gesehen, keine Ahnung.
Wie zum Beweis, ne, was der Worf gerade gesagt hat, der Körper ist nur eine Hülle.
Und Salia äußert halt so ein bisschen, dass sie unsicher ist, ob sie ja wirklich die Richtige ist und sie auch nicht weiß, wie sie sich verhalten soll, wenn sie auf Dalet 4 ankommen und sie glaubt auch nicht, dass ihr Instinkt ausreichen wird, da irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber diese junge Frau versichert ihr, dass sie wissen wird, was zu tun ist, wenn es dann soweit ist. Und dann verwandelt sich diese Frau in so eine Art Ewok auf Wisch bestellt.
Ja. Also, also bisschen komisch mit rausstehenden Augen und so, aber die hatten doch ein Ewok-Kostüm im Keller oder vielleicht auch so ein Wookie oder
sowas.
Das
ist ganz furchtbar, das ist einfach aus irgendwelchen Bärenteppichen zusammengeklebt. Also es ist nicht wirklich gelungen. Also da bin ich ein bisschen raus aus meinem Suspension of Disbelief.
Ja, also, so ein bisschen. Ja.
Was für eine Wahl auch.
Also das blonde Mädel kam mir unheimlich bekannt vor und ich habe versucht rauszukriegen, wer die eigentlich ist. Und
Mädchen Amick.
Ja, weil die wird nämlich im Abspann, glaube ich, nur als Girl oder sowas geführt. Und ich nehme an, dass die das ist, ne?
Sie hat unter anderem auch in dem Twin Peaks Film von 92 mitgespielt.
Das?
Okay. Bombshell, Wounded, Face to Face, sagt mir gerade nichts. Ja. Scenes of a Crime, also sie hat schon ein paar Spielfilme, ja, aber auch.
Während die Salia, die spielt ja praktisch nur damit und zwei, drei andere Sachen. Und dann ist sie offensichtlich aufs College gegangen, hat
und hat was Vernünftiges
gelernt.
Ja, hat Psychologie
studiert und arbeitet jetzt irgendwo in glaube ich, auch in Kalifornien als Psychologin oder Psychotherapeutin.
Na, sowas.
Also,
ja, sieh mal an.
Die hat was Anständiges aus ihrem Leben gemacht.
Ja, das stimmt wohl. Ja, auf jeden Fall wird die Schauspielerin durch einen Ewok ersetzt in dieser Szene und das ist sehr seltsam.
Ja. Ja, das ist echt so richtig so.
Kam unerwartet, sagen wir mal so.
Sie ist ein Ewok.
Ja, ja, es ist irgendwie weird. Währenddessen befindet sich Wesley im Maschinenraum, arbeitet sehr unkonzentriert, stolpert da rum, ihm fällt da fast ein Gerät zwei Etagen runter und LaForge merkt halt, dass irgendwie was nicht mit ihm stimmt und erzählt halt, dass er halt dieses Mädchen gesehen hat und der fühlt ist total voller Hormone und da sagt der LaForge auch, also mit dir kann ich nicht arbeiten.
Genau. Geh nach
Hause. Genau.
Ja, vor allem sagt, der Wesley dann sowas wie, ich bin abgelenkt, I've got my mind on something, und das ist ja wieder so das Stichwort für mich gewesen. Dass ich mein Kopf wieder anfängt zu singen und so, ne, I've got my mindset on you.
Oh, ja, ganz furchtbar. Ja. Ja, er entbindet ihn halt vom Dienst und damit er halt mit Salia sprechen kann. Ja. Er weiß halt noch nicht, was er sagen soll. Da weiß LaForge aber, ach, der ist ja auch nicht so gut mit Frauen. Der kann ihm da auch nicht wirklich einen Rat geben. Meint, geh doch mal zum Worf. Der wird bestimmt wissen, was man zu tun hat.
Schnitt.
Ja, Schnitt zu Worf, der einfach nur in die Kamera brüllt. Ja, genau. Und Wesley steht eher so ein bisschen komisch davor und fragt sich, ja, soll ich das jetzt auch machen? Oder, nee, das machen die Frauen und dann werfen sie Steine auf dich und dann wird gekratzt. Genau. Und was macht der Mann? Ja, der liest Gedichte oder schreibt Gedichte für sie und dann wird auch gekratzt. Und das ist dann auch wieder so eine Szene, wo eigentlich so, ist das ihre Vorstellung von Sex, Worf, genau. So in etwa?
Wesley hat Angst.
Ja, das ist dann auch. Ja, ja. Also Wesley ist da auch nicht wirklich von überzeugt, dass jetzt das jetzt der richtige Rat ist. Ja, also Worf sagt auch noch so, ja, also dann machst du halt wie ein Mensch und heul da vor ihrer Tür rum. Ne, so.
Ja. Während der Data schon mal direkt wissen will, ob die beiden überhaupt kompatibel sind und was das für Kinder gibt nachher.
Ja, also er geht mal, vermutet einfach mal, dass sie kompatibel sind, aber es geht eigentlich schon so weit, dass Wesley sagt, ja, ich will sie jetzt nicht sezieren, ich möchte ja eigentlich nur mit ihr sprechen, ne, so in etwa.
Ja, ist schön. Also die Szene gefällt mir auch sehr gut.
Ja, die ist auf jeden Fall ganz nett, das stimmt. Picard lädt dann Salia und Anya zu einem Rundgang über das Schiff ein, wo Salia auch sagt, sie würde gerne mitkommen, aber da blockiert diese Anya auch wieder, weil ihr ist alles zu gefährlich ist. Sie darf einfach das Quartier nicht verlassen. Die Anya nimmt das gerne an und geht dann auch mit Worf mit.
Genau, und sie bleibt allein, also die Salia bleibt allein zurück und denkt sich, ja, scheiße, langweilig hier, was mache ich jetzt?
Ist ja total bekloppt. Richtig.
Ja, ich weiß auch nicht, den Teenager allein zu Hause zu lassen, ist jetzt auch nicht die brillanteste Idee, muss ich ja mal sagen.
Nee, das stimmt wohl. Wesley bittet halt Riker im 10 vorne um Rat, was die Liebe angeht, was vielleicht
ist ja auch
nicht
sinnvoll.
Der schlauste.
Ja.
Ja, ist es so schlau? Ich weiß es nicht.
Ja, es ist nicht schlau, aber es ist jetzt offensichtlich, sagen wir es mal so, weil der Riker ja nur offensichtlich.
Der weiß ja, wo er lang geht.
Genau.
Ja, der war ja schon überall und,
hatte
auch schon alles.
Und überall,
ja,
genau.
Und so, genau, richtig. Ja, und dann holt sich Riker halt die Geine dazu für so ein kleines Flirt-Rollenspiel am Tisch, wo er sie dann bezirzt und Wesley sitzt dabei und guckt sich das an wie so ein Tennisspiel, so von links nach rechts und kriegt schon fast das Kotzen, weil es einfach sowas von schmalzig und schrecklich ist.
Ja,
und der Riker erzählt da irgendwas von den glitzernden Augen, die Sterne des Universums und so. Und Geinen ist total, ja, die findet das total gut. Und als Wesley unterbrechen will, sagt sie dann so, nee, lass mal hier, komm, halt dich mal raus.
The Growth Arthur Talking, so ungefähr.
Genau, so, ja, genau. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Sendepause.
Sozusagen.
Ja, und das ist dem Wesley dann auch zu blöd.
Auch die Szene finde ich sehr schön. Szene finde ich sehr schön, weil die beiden, die spielen das ja auch richtig gut hin und her. Also
ist wirklich cool.
Ich würde sagen, als ob sie es einstudiert haben. Natürlich haben sie, was steht im Drehbuch, aber es kommt so rüber, so, ne? Also es,
ja, ich finde es total schon gut. Sehr, also so wie die Floskeln da sich um die Ohren werfen, das ist ja wirklich drehbuchig. Das ist nicht, wenn es improvisiert wäre, wäre es wahrscheinlich noch was lockerer gewesen. Ja, aber das ist schon sehr, sehr, ja.
Kommt mir so ein bisschen vor, auch so wie ein Fechtduell oder sowas. So der, ja, der muss ja parieren jetzt als nächstes. Ne?
Wie in Monkey Island, genau. Mit den blöden Sprüchen immer hin und her. Und wer gewonnen hat, ja.
Oh mein Gott, was ist lousy T-Shirt?
Richtig, genau. So. Ja, Wesley verlässt dann diese Situation, weil ihm das so doof ist.
Lässt die zwei da mal allein machen.
Genau.
Wo auch wieder sich die Frage stellt, hat er jetzt die Guiden am Ende rumgekriegt?
Das wird man nie erfahren, aber das wollen die Guiden ist ja auch sehr verschwiegen, was sowas angeht. Also ja, sie wird damit nicht prahlen.
Ich würde jetzt mal sagen, sie ist ja auch sehr viel älter als er. Ne? Irgendwie werden die ja uralt. Die
ist ja noch viel erfahrener als er wahrscheinlich auch, ja. Ja, in der Zwischenzeit ist der Worf mit der Anya auf dem Schiff unterwegs und die ist sehr aufgeregt über alles, wie unsicher das Schiff ist. Und dann sind sie halt im Maschinenraum und sie sieht da halt, was der LaForge da rumbastelt und beginnt direkt das selber zu diagnostizieren, was er
Lass
da macht.
Lass mich das machen, ich kann das.
Ja. Ja, spricht ihm eigentlich auch so ab, dass er weiß, was er tut und sie wird dann nochmal drauf zurückkommen, wenn sie hier fertig sind, so in etwa. Genau. Also, das ist eine sehr anstrengende Mücke, so eine richtige Peste irgendwie. Ja. Also wenn sie überall, wo sie auftaucht, macht sie echt nur Ärger. Ja, sie ist aber halt, sie ist halt sehr pflichtbewusst, sagen wir mal so. Sie möchte halt die Salia sehr, sehr schützen und das schlägt halt ein bisschen über die Stränge bei ihr.
Ja, also es scheint wirklich auf diesem Planeten, wo die hinfliegen, scheint wirklich die Kacke am Laufen zu sein. Also wenn man so überprotective ist, nur weil die eventuell möglicherweise diesen Krieg beenden kann.
Naja.
Also, ja.
Ja, ist schon hart. Wesley hat sich dann in der Zwischenzeit aufgemacht zu Salia, zum Quartier, steht dann davor, da steht auch ein Sicherheitsmensch davor, damit sie nicht abhaut. Sie macht die Tür auf und er weiß halt nicht so, was er sagen soll, aber Salia fällt dann so direkt was ein, nämlich hier, ich habe keine Ahnung, wie dieser Replikator funktioniert, zeig mir doch mal, wie ich da zu essen rausbekomme, genau.
Ja, vor allem, er steht da so in der Tür so nach dem Motto, ach, da ist ja das Licht meines Lebens.
Ja, also genau, und kriegt keinen Ton raus, aber immerhin weiß sie, was zu tun ist.
Ja, wie das mit Jungs in dem Alter so ist, die wissen halt nicht so genau, was machen müssen.
Ja, wahrscheinlich hat er auch nicht so viel Erfahrung tatsächlich. Er hat ja auch keine Zeit oder keine Leute an Bord für sowas. Es ist echt tragisch.
Ja, es scheint ja so zu sein, dass er der Einzige in dem Alter ist. Das stellen wir ja immer wieder fest.
Ja, es ist ja unwahrscheinlich, aber es ist anscheinend so, ja.
Ja.
Der Wesley repliziert dann für sie eine Mousse au Chocolat, weil sie Bock auf was Süßes hat und es ist anscheinend das Beste, was sie je gegessen hat.
Sie fragt nämlich nach something sweet. Und darauf sagte meine Frau dann wieder, ja, then why don't you start with me? Die hatte offensichtlich bei Riker und Geile zugehört und hatte den perfekten Spruch direkt auf Lager.
Ja, das, aber so weit war der Wesley an der Stelle noch nicht. Nee. Es gibt erstmal Mousse au Chocolat, was ich übrigens auch sehr cool finde, wenn man mir Mousse au Chocolat serviert. Da wäre ich auch wahrscheinlich hin und weg.
Speziell auch noch. Wo kam die wieder her? Auch wieder von irgendeinem komischen Planeten.
Die kam von Talos 7 und die Kakaobohnen reifen irgendwie 400 Jahre oder so. Es ist so ein richtiger Hipster-Scheiß.
Ja, ich habe mich so an diesen Kaffee erinnert gefühlt, der erstmal durch diese Zibetkatze durchgehen muss.
Schleichkatzenkaffee,
genau.
Ja. Genau. Mh, lecker. Dann kommt hinten Mousse au Chocolat raus.
Du Ferkel.
Ja, was denn? Ja, was war jetzt naheliegend?
Ja, eigentlich schon. Ne? Warum ist mir denn nicht eingefallen?
Auf jeden Fall ist Salia total begeistert von diesem Mousse au Chocolat und sie kommen dann darauf zu sprechen, dass sie ja noch nie woanders gewesen ist als auf diesem Exilplaneten und als nächstes sieht sie nur diesen anderen Planeten und wird wahrscheinlich auch niemals irgendwas anderes sehen.
Mhm. Scheiß Leben.
Ja, und dann, ja, ist auf jeden Fall ein scheiß Leben. Und dann hat Wesley halt eine Idee und sie gehen aufs Holodeck.
What happens on the Holodeck stays on the Holodeck. Als ich in dem Alter war, hätte ich an Mousse au Chocolat nur denken müssen und hätte Pickel im Gesicht gekriegt. Mal so, mal nebenbei. Ja. Also, aber die scheinen ja eine Maske zu haben da.
Ja, das stimmt wohl. Ich meine, im 24. Jahrhundert wird Clerasil unglaubliche Fortschritte gemacht haben, was das angeht.
Wahrscheinlich.
Aber wenn man mir einen Replikator hinstellen würde, wo die ganze Zeit Mousse au Chocolat rausgehen, dann würde ich heute 500 Kilo wiegen. Aber naja, das ist einfach so. Ich hätte da überhaupt keine Fresssperre sozusagen.
Nee, ich Selbstkontrolle null wahrscheinlich. Also bei mir wäre es nicht Mousse au Chocolat, da hätte ich bestimmt andere Sachen, aber ja.
Kommt drauf an.
Ich kann es verstehen. Ich muss ja, darf ich das mal eben zwischendurch einwerfen? Ich finde das ja schon ein bisschen creepy, weil die Schauspielerin ist ja irgendwie so 26 oder sowas, hatte ich ausgerechnet, glaube ich. Sie sieht nicht so aus, ich weiß. Sie haben sie auf jung getrimmt. Und er ist ja wirklich 16 oder sowas. Also es ist schon ein bisschen.
Das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Ja. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass sie noch irgendwie im Teenager-Alter ist.
Ja, ich habe nämlich auch gedacht, die sieht ja für ihr Alter verdammt jung aus. Weil ich hatte halt die Gaststars mal bei Wikipedia nachgeguckt und habe festgestellt,
crazy.
Die ist so alt wie wir im Prinzip.
Also
heute ja. Also, ja.
Naja, komm, aber dann ja, der Rest ist älter. Doch in unserem Alter. Ja, das sind halt sogar noch älter tatsächlich, ja. Krass, hätte ich gar nicht gedacht tatsächlich. Ja, die Frau muss ja schon Mitte 50 sein heute, aber gut.
Ja, ja, also mindestens. Ich bin von mir ausgegangen, ich bin ja steinalt hier, ne, also.
Ja, ja, gut.
Okay. Wo ist mein Stock?
Ja, Worfs Rundgang mit Anja geht noch weiter. Sie ja. kommen dann zur Krankenstation, warum auch immer sie da hingehen. Dann
die
hat Pulaski, endlich Dr. Pulaski, die Pulaski
die
endlich
ja
mal wieder
ihre obligatorischen drei Sätze sagen.
Ihre drei Minuten haben, richtig, genau. Und die ist gerade dabei, einen Patienten zu verarzten, der an einer andronesischen Enzephalitis leidet, was potenziell ansteckend ist, was diese Anja überhaupt nicht gut findet, dass ein ansteckender Patient da ist, wo sie dann sagt, ja, mathematisch ist er vielleicht ansteckend, aber es ist so gering, das Risiko. Ja. Aber das hält sie nicht davon ab, auszurasten und von der alten Frau zu einem absurden großen Version dieses hässlichen Evox zu werden, den wir jetzt eben gesehen haben.
Also jetzt dann eher doch so Chewbacca-Größe, ne?
Ja, aber es sieht einfach so scheiße aus. Also sorry, also das ist so, da haben sie sich überhaupt keine Mühe gegeben dabei. Das ist richtig verrückt.
Ich weiß gar nicht, warum das so schlecht ist, weil
das Morphing ist es noch nicht mal.
Ja, aber das Kostüm.
Aber was danach rauskommt? Ja, genau. Es ist so
wirklich aus, als wäre der Bettvorleger irgendwie lebendig geworden. Das ist so total komisch. Ich weiß nicht.
Es ist schon irgendwie erschreckend natürlich, aber es ist nicht so erschreckend, wie es sein soll.
Wo wir gerade sagen, von wegen Ewok oder hier Chewbacca oder sowas, das ist ja schon, das ist ja an der Stelle schon 10 Jahre älter und sah besser aus.
Ja. Also. Ja, es ist echt übel tatsächlich. Es ist auf jeden Fall an sich bedrohlich, großes Viech, Worf kann auch nicht damit umgehen, aber sie beruhigt sich dann wieder, als dann die Arrest-Security und Picard auftauchen, warum er auch gerade dabei ist, weiß auch kein Mensch, aber sie beruhigt sich dann wieder, kommt dann wieder runter und
im wahrsten Sinne,
schrumpft wieder zur alten Frau und dann verdonnert Picard sie erstmal dazu, dass sie bitte auch nur auf ihrem Quartier bleibt für den Rest der Reise, weil das kann hier nicht so angehen.
This is my fucking ship, sozusagen. Ab ins Körbchen.
Ja, genau. Kann ja wohl nicht sein, dass man hier so mit den Leuten umgeht.
Wir erfahren von der Pulaski tatsächlich, dass es sich also um einen Alassomorph handelt, was wir nachher nie gehört haben, vorher nie gehört haben und auch nie wieder hören werden.
Was ja im Grunde nur nichts anderes als ein Gestaltwandler ist, die es ja auch schon gibt eigentlich, also bekanntermaßen.
Ja, deshalb bin ich immer wieder so erstaunt, wenn wir die ersten Folgen DS9 sehen und die alle so unheimlich erstaunt sind, dass der Odo solche tollen Sachen machen kann, als ob das noch keiner irgendwie dokumentiert hätte vorher. Da haben die wieder irgendwie nicht aufgeschrieben in ihrem Logbuch oder was.
Ja, anscheinend nicht. Ja, das stimmt.
Wir sind ja echt kurz davor, ihr einen reinzupfeffern noch, nachdem sie sich wieder in die alte Frau zurückverwandelt hat.
Ja, die sind überhaupt nicht fein miteinander. Also die haben da beide ihren Sicherheitsauftrag und arbeiten ziemlich gegeneinander dabei.
Aber hallo.
Ja. Ungeachtet dessen befindet sich Wesley und Salia dann gerade im Holodeck, weil er zeigt Salia einfach mal Sachen, die sie wahrscheinlich niemals sehen wird, nämlich fremde Welten.
Ja.
Sie stehen da auf einem Planeten mit einem großen Gasriesen, mit einem Ring drumherum am Horizont und sieht halt nicht ein bisschen aus wie...
Physikalisch auch wieder fragwürdig.
Sie könnten auf irgendeinem Saturnmond oder sowas rumstehen, so sieht das so ähnlich aus auf jeden Fall. Hat auch ein bisschen was von Forbidden Planet irgendwie, von dem Stil dieses Planeten.
Ein bisschen, ja.
Ja, sie ist auf jeden Fall total begeistert davon und dann zeigt er ihr noch ein anderes Szenario, wo sie auf so Asteroiden stehen und da ist dann irgendwie ein Nebelfeld und es gibt irgendwelche Schwingungen da drin und anscheinend eine Melodie, die durch harmonische Resonanzen der Neutrino-Wolke entstehen und es ist alles total schön.
I call Bullshit.
Ja, ich weiß auch nicht.
Wie war das mit physikalisch fragwürdig?
Ja, Schall im Weltraum.
Ja, also nicht nur Schall, Schall im Weltall, das würde ich an der Stelle sogar noch durchgehen lassen, aber Neutrino-Wolken, da setzt es bei mir dann aus, weil Neutrinos sind sowas, so Partikel, die eigentlich durch alles durchgehen und überhaupt gar keine Wolken bilden würden, also.
Ja, ich weiß auch nicht, warum die immer so auf diese Neutrinos zurückkommen, das ist ja wirklich mal ein gängiges Ding bei denen.
Ja, die hatten es gerade da irgendwie so besonders, weiß ich nicht, die waren gerade entdeckt worden,
entdeckt.
Der stimmt auch wieder nicht, die waren gerade in aller Munde. Ist dir übrigens aufgefallen, dass das an dieser Stelle relativ schnell schlecht geschnitten ist, weil sie steht da, hat den Wesley im Arm, in dem Shot von hinten. Wir schneiden auf die Frontansicht und sie hat ihren denselben Arm, den sie eben noch um seine Taille gelegt hatte, hält sie ihn an der Hand.
Ach, Continuity, Schnickschnack.
Ja. Das ist mir aufgefallen.
Ja, ich meine, wenn man drauf achtet, ist das so furchtbar stimmt.
Apropos
teilweise.
Continuity, das andere, was mir aufgefallen ist, der Wesley sagt irgendwas davon, dass gerade mal 19% der Galaxie erforscht sind, während wir in einer der vorhergehenden Folge, und ich glaube, es war auch wieder die Folge, wo der Commander so und so in die Luft fliegt, von 11% die Rede war.
Ja, es wird in der ersten Staffel mal erwähnt, tatsächlich. Ja. Es ist die Folge Where No One Has Gone Before. In der Folge wird gesagt, dass das die Folge 11% sind. Dann scheinen sie innerhalb eines Jahres 8% mehr der Galaxie irgendwie kartografiert, entdeckt, weiter erforscht haben. Nun ja. Ja, als dann der Worf die Anya zu dem Quartier zurückgeführt hat, gibt es so ein kleines bisschen Kompetenzgerangel zwischen denen. Also sie machen da so, sie versuchen sich so nochmal miteinander anzulegen, von wegen, wer hier irgendwie mehr Kraft hat als der andere oder hier was zu sagen hat. Aber sie muss sich halt erstmal den Gegebenheiten hingeben und geht dann halt in ihr Quartier. Wo ihr denn auffällt, dass Salia gar nicht da ist und statt wieder zum Fellmonster zu werden, ruft sie Picard an, der gerade mit Troy zusammensitzt und auch über die potenzielle Gefahr redet, die von dieser Frau ausgeht. Und sie fragt halt, wo Salia ist und wie das sein kann und überhaupt. Ja, so, keine Ahnung. Ist doch nicht meine Aufgabe, auf die aufzupassen. Sie sind doch weggegangen.
Genau. Ja.
Ganz ehrlich.
Ja, aber bei der Geschichte mit dem Worf und der Anya habe ich den Eindruck, wenn das hier alles vorbei ist, dann treffen wir uns irgendwo so, keine
12
Ahnung,
Uhr.
High Moon.
Genau, ja.
Genau. Und dann regeln wir das mal ein für alle Mal.
Genau. Jeder nur eine Waffe und genau.
Genau. 10 Schritte und dann.
Ja, so kommt das einem rüber. Nachdem sie dann halt ihre Holodeck-Tour gemacht haben, bringt Wesley Salia nach 10 vorne.
Für noch mehr Süßigkeiten.
Für noch mehr Süßigkeiten, noch mehr Mousse-Schokolade. Ich habe keine Ahnung, was sie essen.
Ja, ich glaube irgendwie sowas. Sie wollte, auf jeden Fall wollte er noch mal gucken, ob sie noch mal den Finger ableckt oder sowas. Ich weiß.
Naja, sie beklagt sich auf jeden Fall, dass ja wahrscheinlich nach ihrer Ankunft auf Dalet 4 diesen Planeten nie wieder verlassen wird. Und jetzt, wo sie weiß,
nie wieder das Mousse-Schokolade kriegt. Das ist aber auch es ist nicht schlimm, also Mädchen sind ja doch immer mit ihrer Figur so ein bisschen problematisch und ich denke mal, wenn sie in der Geschwindigkeit weiter Mousse Schokolade frisst, wie war das mit den 500 Kilo? Oder
also ich wäre dabei, ich wäre irgendwann bei 500 auf jeden Fall.
Vielleicht ist sie ja zuckerfrei, vielleicht gibt es ja in der Zukunft so.
Wahrscheinlich hat Matren auch viele Fortschritte gemacht in bis ins 24. Jahrhundert. Genau. sagt auf jeden Fall, dass sie dadurch, dass sie jetzt weiß, wie das Leben auch sein kann, dann wahrscheinlich noch mehr isoliert sein wird, als sie es vorher schon war. Wesley schlägt ihr völlig naiv vor, sie könnte ja auf der Enterprise bleiben, was ja totaler Quatsch ist. Ja,
sure.
Ja, das ist dann auch, sie ist dann auch eher so verzweifelt und stürmt dann aus dem Raum und Geinen deutet dann. Ja,
er weiß gar
und
nicht.
Geinen deutet dann so an, irgendwie, also wenn ein Mädchen wegläuft, dann möchte sie, dass sie von ihrem Angebeteten verfolgt wird. Aber was ich schon sehr zweifelhafte Aussage finde von Geinen.
Manchmal, also sie schränkt das ja tatsächlich ein. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer so ist. Also das muss ich ihr zugute halten. Ansonsten würde ich dir zustimmen, das ist ein bisschen.
Ist so, ja. Man weiß es nicht, ja. Ja, er findet sie dann halt auf dem Korridor und sagt dann auch so, soll sie in Ruhe lassen und sie ist auch total verzweifelt und weint dann auch und ausgerechnet dann kommen Picard und Anya vorbei, weil sie ja gerade Versuche nach Salia sind und sehen sie da weinen und dann sagt sie direkt so, geh von dem Mädchen weg und Picard befiehlt Wesley auch, sich zu entfernen. Und Salia geht dann mit Anya in ihr Quartier, während dann Wesley allein auf dem Korridor zurückbleibt, wo Picard ihm noch so einen nachdenklichen Blick hinterher wirft und das ist so, alles ganz traurig.
Ja, ich kann die gute Frau ja an der Stelle echt verstehen. Das Mädel ist ja wirklich
völlig verwirrt und aufgebracht.
Ist ja ein wenigchen in der Zwickmühle. Er hat jetzt hat 16 Jahre dieses triste Leben auf irgendeinem bekloppten Planeten mit dieser Gouvernante da zusammen verbracht und hat jetzt mal so ein bisschen a taste of freedom sozusagen. Die hat da endlich mal kennengelernt, wie das Leben auch sein könnte. Und dann ist der naive Wesley auch noch so naiv und sagt ihr, komm, lauf mit mir weg.
Das ist zu viel für sie gewesen.
An der Stelle kann ich es doch durchaus verstehen. Also das ist doch sehr emotional.
Das ist wahr.
Ich will damit sagen, ich finde das sehr viel glaubwürdiger an der Stelle als alles, was die Michael Burnham in den ganzen drei bis fünf Staffeln gemacht hat. Also.
Girl, the shade of it all.
Ja, verrückt, oder? Dass sie es irgendwie so rübergebracht haben, dass es irgendwie plausibel ist. Ja, das stimmt. Geordi hat dann anscheinend seine Überprüfung des Warpkerns und der Dilithium-Kontrollen beendet. Dann können sie halt als auch endlich mit Warp weiterfliegen und brauchen anscheinend auch nur noch so knapp 3 Stunden, um diesen Planeten zu erreichen.
Ja, ich meine, sie machen ja auch Warp 8,8 oder was fehlt er da? Also das ist ja doch schon ein bisschen höher.
Picard zitiert dann Wesley auch in sein Büro und klärt Wesley über das Wesen von Anya auf, dass sie halt ein Gestaltwandler ist und dass Salia halt wirklich eine wichtige Rolle zu erfüllen hat und dass er sich da halt raushalten muss, was Wesley dann zerknirscht auch so hinnimmt.
Finger weg von den Mädels.
Er befolgt halt die Befehle seines Captains, was ja auch gut so ist. Ne?
Ja, was ein bisschen, also persönlich würde ich das jetzt auch ein bisschen unglaubwürdig finden. Gut, es ist Wesley, aber wenn mir jemand sagen würde, du lässt die Finger davon, das ist doch eigentlich eine Aufforderung. Ne? Das ist, also jetzt ist die Forbidden Fruit, da muss man doch eigentlich hinterher sein.
Ja, aber er ist ja auch noch Föderationsmitglied. Aber. Und
ja.
Ich kann schon verstehen, dass er, auch wenn sie ihm den Kopf verdreht hat, dass er da nicht jetzt komplett ausrastet, sondern weiß, was seine Pflichten sind. Naja, so, ne?
Ja, deshalb sage ich ja, es ist Wesley, genau. Es ist jetzt also nicht irgendwo
Lower Decks Geschoss.
Captain O'Connor oder sowas.
Ja,
genau. Oder so, genau.
Dann erreicht die Enterprise auch den Planeten Dalept 4 und zu ihrer Überraschung scheint er fast komplett identisch zu sein mit dem Planeten, wo sie gerade hergekommen sind, was eigentlich seltsam ist für einen rotationsgebundenen Planeten, der dürfte eigentlich nicht identisch sein.
Ansonsten hätten das vielleicht mal bei dem anderen Planeten auch schon merken können, dass das irgendwie seltsam ist.
Zumal sie auch das identische Oberflächenbild nochmal auf dem Bildschirm zeigen, was wir vorher schon gesehen haben.
Ja.
Identisch sind auch die Probleme mit der Kommunikation, weil die Atmosphäre anscheinend ein Problem darstellt. Sie können halt nicht mit denen kommunizieren, also kriegen keine Nachricht durch. In der Zwischenzeit besucht Salia Wesley in seinem Quartier und erzählt, sie hätte sich rausgeschlichen, weil Anya eingeschlafen ist. So dieser kleine Ewok, der so
genau, ganz genau so.
Wahrscheinlich da liegt, keine Ahnung, welcher Form sie schläft, wer weiß das schon. Ne? Vielleicht auch in einem Eimer oder so, wie der Odo.
Oder als Vorleger vom Bett, wie gesagt.
Oder so, es wäre das Naheliegendste, das stimmt. Sie fragt den Wesley auch, ob es ein Problem wäre, dass sie da ist, wo er eigentlich sagen müsste, ja, ist ein Problem, ich habe einen Befehl, mich rauszuhalten, aber nein, das ist gar kein Problem, schön, dass du hier bist und so. Und es kommt eins zum anderen und die beiden küssen sich auch.
Unzucht. Fernsehen. Das geht jetzt gar nicht.
Auch noch zwischen einer Erwachsenen und einem Minderjährigen, wenn man das mal genau nimmt. Oh Gott. Ja, und während sie halt da so rummachen, müssen sie schockiert feststellen, dass Anya auch aufgetaucht ist im Quartier. Wo dann wieder die Frage ist, wie kommt die ins Quartier rein? Das ist auch wieder die Frage.
Ja, die ist wieder unterm Türschlitz durch.
Oder das, genau. Das kann natürlich auch sein. Die krakeelt dann erstmal rum in ihrer komischen Fusselfellform und darauf erhebt sich Salia und wird ein mindestens genauso schrecklich hässliches Monster.
Was ich einfach von diesem Kostüm mehr.
Wie ein degenerierter Orang-Utan. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Es ist einfach ganz schlecht. Es ist, oh Gott, ist das schlecht einfach.
Das Kostüm ist bei dir das Schlimmste, was in der ganzen Folge ist, ne?
Ja, das haut mich voll aus der ganzen Folge raus. Obwohl die eigentlich, ja, egal. Es haut mich voll raus auf jeden Fall. Sie streiten dann, ich meine, sie gehen so eigentlich aufeinander los, aber dann ist auch wieder alles in Ordnung. Also sie verwandelt sich zurück und gibt dann halt eine Diskussion darüber, ob sie Wesley sehen darf oder nicht. Und
der steht zwischenzeitlich in der Ecke, so dachte, was zum Fick?
Was? Ja, genau, ich küsse nie wieder irgendwie. Genau.
So. Also traumatisches Erlebnis fürs ganze Leben.
Ja, das ist gut, damit muss man rechnen, wenn man als Kind auf der Enterprise lebt. Ja. Das haben wir ja schon mal gesagt, ne? Das kommt mit auf die Liste beim Psychologen. Irgendwann erhält die Enterprise dann endlich auch mal eine Nachricht von dem Planeten mit Koordinaten, wo die beiden hingebeamt werden sollen. Da sie ja aufgrund der Atmosphäre nicht antworten können, lässt Picard einfach Worf runtergehen, um die Passagiere zum Transporter zu bringen. Dort verabschiedet sich Anya von Worf und sagt, dass es schön wäre, sich wiederzusehen, auf die eine oder andere Weise zu kämpfen, so ungefähr.
12 Uhr, genau. High Noon, sie wissen schon.
Ja, genau.
Jeder nur ein Kreuz und so.
In der Zwischenzeit ist Salia dann auch nochmal bei Wesley, um sich zu verabschieden, aber der ist halt ziemlich abgefuckt von ihr, weil er hat wirklich
geschockt noch immer.
Der so meint auch so, ist das irgendwie ein Spiel für dich, dich hier als Mensch zu zeigen und so, er ist so richtig, also auch richtig verletzt deswegen und sie sagt halt, das ist halt die Form, die sie jetzt angenommen haben, weil sie jetzt hier an Bord sind, weil sie ihre eigentliche Form ist anscheinend auch gar nicht für Menschen so richtig greifbar.
Ja.
Und aber ihre Gefühle sind halt auch schon echt für ihn und er muss das halt auch, also er kann das halt auch irgendwie verstehen und ist dann aber auch erstmal so ein bisschen trotzdem noch etwas distanziert in dem Moment.
Und lässt sie dann so von dann ziehen.
Genau, bittet sie dann erstmal zu gehen. Zwischen Anya, dieser Gouvernante und Salia gibt es dann halt auch nochmal eine Szene, wo sich dann überraschenderweise rausstellt, dass Anya nicht mitgeht, weil ihr Job jetzt hier beendet ist. Also sie musste sich los zu dem Planeten bringen und sie wird sich dann irgendwie als Eremitin auf irgendeine auf der drei Monden da irgendwie hinterlassen, wo sie hergekommen ist anscheinend.
Auch ein bisschen hart, finde ich. Also ich meine, das war die einzige Bezugsperson für die
für 16 Jahre. Ja, komplett auf sich allein gestellt.
Ja, genau. Finde ich schon ziemlich hart.
Und dann dann muss sie allein jetzt in ihre Zukunft gehen.
Heißt natürlich jetzt so symbolisch und so, ne? So.
Ja, ja, sie sagt irgendwie. Ja auch, ich bin bereit, als sie dann durch die Tür schreitet und blickt dann ihrer Zukunft entgegen. Als sie dann im Transporter sind, kommt dann der Wesley doch nochmal dahin zu Salia und bringt ihr nochmal eine Schüssel Mousse Schokolade.
Ja.
Dass sie nochmal einen Finger reinstecken kann, dass sie sich mal daran erinnern kann, wie das so ist, wie lecker das ist. Und sie verabschieden sich dann doch aufs Herzlichste und es ist eigentlich eine ganz schöne Szene auch und total so lieb.
Mit ich liebe dich. So nach fünf Minuten, dass sie sich gerade kennen.
Ja,
wenn man jung ist, ne? Also.
Ja, die große Liebe seines Lebens auf jeden Fall. Und dann meint sie halt, am besten gehst du jetzt, weil ich kann nicht in dieser menschlichen Form runtergebeamt werden. Ich muss dann schon in meiner Originalform sein. Wo er dann aber jetzt auch schon so weit ist, das zu akzeptieren. Und er bleibt dann halt auch da und sie verwandelt sich da irgendwie in so ein esoterisches Engelslichtwesen, wie man es aus manchen Büchern kennt, aus einschlägigen Buchhandlungen.
Und ich frage mich, was passiert an der Stelle mit der Mousse au Chocolat, die sie gerade gegessen hat. Die müsste jetzt irgendwie unten rausfallen oder so.
Keine Ahnung, vielleicht ist sie schon irgendwie in dieses Energielicht diffundiert. Wer weiß das schon so genau.
Also bei Star Trek mit den Energiewesen ist auch immer so eine Sache, ne? Also die haben da irgendwie ein Fable für.
Ja, die haben da was für übrig, das ist schon was. In allen Stadien auch tatsächlich. Ja, sie wird dann halt runtergebeamt und dann geht Wesley doch recht deprimiert nach 10 vorne, was sie extra vollgesetzt haben, um seine Einsamkeit hier nochmal so richtig zu betonen. Also da ist so viel drin los, wie sonst nie los ist. Ja, und dann kommt Guinan halt an seinen Tisch und setzt sich zu ihm, um ihn zu trösten. Und Wesley sagt halt, dass er niemals das für irgendeine andere Frau empfinden wird, was er für Salia empfunden hat. Und sagt einen, es wird so sein, es wird immer wieder anders sein. Aber so am Ende bleibt halt so die gute Erinnerung an die Liebe. Und es
It's
wird
better to have loved it, lost und so weiter. Bla, bla.
Genau, und es wird niemals einfacher.
Klischee halt.
Ja, genau. Und sagt aber auch, dass es auch nicht wirklich einfacher werden wird, was ihn nicht tröstet, wo sie dann auch sagt, das sollte ich auch gar nicht trösten, weil sie ist halt jetzt, sie ist jetzt nicht so ein, sie ist halt auch Therapeut, ne? Sie sagt so, just the facts.
Oder so ein bisschen, ich habe den Eindruck, dass die Geinen da so ein bisschen Mama-Ersatz ist jetzt an der Stelle, weil die
Beverly wohl, nicht dafür, da ist. Ne? Das stimmt, ja. Ist ja auch ganz gut, dass sie jetzt da ist, wo Mama weg ist, tatsächlich, das stimmt, ja. Ja, und damit endet diese
traurige
seltsame
Liebesgeschichte.
Folge.
Traurige Liebesgeschichten machen mich immer so emotional. Permission to speak candidly,
sir. Wenn wir jetzt mal in die Nachbesprechung gehen.
Ja.
Diese Folge hat schon ihre Momente. Also sie hat ihre komischen Momente.
Ich muss vorneweg sagen, ich finde die total gut, diese Folge. Die ist richtig schlecht. Ja, also mancher Beziehung ist sie richtig schlecht, aber ich finde es trotzdem total gut. Weil das ist mal was völlig anderes. Und es ist eine Wesley-Folge. Ich mag Wesley ich mochte Wesley damals schon. Im Gegensatz zu all den Leuten, die immer gesagt haben, geh sterben.
Ja.
Ich finde die Folge total gut.
Ja, also deswegen, also ich finde, es ist also für Wesley, für die Charakterbildung, ist es eine gute Folge, weil er spielt das auch wirklich toll, finde ich.
Ja,
also,
er kann so tolle Puppy-Eyes machen, das ist wirklich.
Ja, er ist verliebt und dann ist er traurig und dann ist aber hinterher auch irgendwie, findet man doch noch irgendwie eine Ebene und dann ist er aber hinterher trotzdem wieder deprimiert. Also er spielt das schon ziemlich gut und ich kann das auch irgendwie dann auch irgendwie ganz gut mitfühlen mit ihm. Das ist schon. Das macht er ganz gut. Also es ist auf jeden Fall ein positiver Punkt in der Folge. Dann natürlich die komischen Elemente mit dem Worf und seinem Sexleben, weil wir wieder viel zu viel erfahren tatsächlich.
Ja, also, und diese Beziehung, die er mit der Anja hat, dieses Ich...
Ja, dieses Hin und Her.
Ich hau dir auf die Schnauze. Ah, ne?
Ja, genau.
Vor allen Dingen nachher habe ich so den Eindruck,
diese zwei Katzen in so einer Gasse irgendwie bei Vollmond.
Ja, genau, die sind sich aber auch irgendwie dadurch näher gekommen und ich habe so den Eindruck, ich höre hier schon die Idee, die nächsten Mating Calls sozusagen.
Also, am Ende room, sind sie ganz gut. Ja, am Ende sind sie ganz gut miteinander irgendwie, weil sie anerkennen können, dass sie beide irgendwie starke und sicherheitsbezogene Persönlichkeiten sind.
Ja.
Das ist so, ja. Ja, und dann gibt's natürlich dann diese Szene mit Riker und Guinan, wo sie sich da gegenseitig irgendwie anschmachten. Das ist eigentlich auch ganz witzig, besonders wie Wesley darauf reagiert. Also so gesehen, ich dachte eigentlich in meiner Erinnerung, die Folge wäre schlechter. Sie hat ja auch keine großartige Handlung. Es gibt keinen B-Plot in dem Sinne. Es gibt eigentlich nur dieses, wir transportieren jetzt diese hochdelikaten Gäste von A nach B.
Und der Wesley ist verknallt.
Ja, der Wesley ist verknallt und eigentlich eine ganz schöne Folge. Wenn da nicht diese bescheuerten Kostüme von diesen...
Für die Kostüme darfst du einen Punkt abziehen. Wesen.
Ja, aber mindestens. Aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also eigentlich, wie gesagt, erst dachte ich eigentlich, es ist eine von diesen mittelmäßigen Folgen. Dann würde ich sie jetzt schon in der oberen Hälfte verorten, aber... Ich bin da nicht so richtig sicher.
Du bist dir nicht sicher, ne?
Was ich davon halten soll.
Ja,
also ich überzeuge mich.
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, ich habe es ja bei den traurigen Liebesgeschichten. Ich finde das ja immer. Ich bin ja so ein bisschen schmalzig veranlagt. Ich muss das ja zugeben.
Also okay,
Ich finde das schön gespielt. Ich finde das Drehbuch ist relativ gut. Es hat halt so die üblichen Lücken, ne? Also es ist immer noch.
Du hast ja selber auch gesagt, es ist schon ziemlich, also manche Klischees hier.
Von einem Klischee ins nächste. Aber das macht's ja gerade so, das macht, in meiner Meinung nach, macht's das ja gerade so schön, weil das ist wirklich ein blödes 80er-Jahre-Klischee, TV-Klischee jagt das nächste. Das ist einfach,
Es ist eigentlich schon mehr fast eine Comedy-Folge. Also,
das ist nicht zu ernst nehmen, das ist das Problem wahrscheinlich. Ja. Also wenn du sagst, wenn du jetzt anfängst, ernst zu nehmen, dass die irgendwelche Neutrino-Wolken sehen, wie ich auch gesagt habe und sowas, ist es also.
Ja, okay. Nee, also man merkt schon, dass sie eigentlich schon Spaß hatten bei der ganzen Sache irgendwie. Das ist schon, weil
die schauspielerische Leistung vom Will Wheaton an der Stelle, für das Alter, was er auch hat an der Stelle, finde ich total gut. Also der hat das richtig.
Und ich glaube, er hatte auch noch nie so viel, er hatte noch nie eigene Folge und noch nie so viel Redeanteil oder auch so viel Acting-Anteil, das ist schon wahr.
Die Salia, wie heißt sie, Jamie
Hubbard.
Ja, genau, Hubbard. Ich finde, die spielt das auch relativ gut. Die kommt dafür, sie ist halt relativ alt. Ich denke mal, die konnte auch schon Schauspielern an der Stelle. Die macht das nicht zum ersten Mal. Aber
ich bin immer noch erschüttert, dass sie so alt schon ist.
Ja, 1963 habe ich mir aufgeschrieben hier. Übrigens in Deutschland geboren. Wahrscheinlich auch so ein Army Brat oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
Ja, und ich meine, die Gouvernante spielt, diese Anja, die ist auch ziemlich cool. Ja, die ist, also die Nebenrollen sind ganz lustig besetzt eigentlich. Also auch passend und starke Charaktere im Grunde auch, die jetzt nicht unbedingt vergessen werden.
Ja, die spielen halt auch gut mit der Besatzung der Enterprise, mit dem Standardcast. Der Worf hat gute Szenen, der Jordi hat zwischendurch auch mal, der so nach dem Motto, was willst du hier auf meinem Deck, ne? Was geht hier ab? Du geh mal weg, ich repariere hier gerade was.
Ja.
Ich weiß schon, was ich tue, so ungefähr.
Ja.
Oder
auch. Ja, nur so Picard und Troy bleiben so ein bisschen blass in dieser Folge. Und ich meine, über Pulaski brauchen wir gar nicht zu reden. Die ist einfach da, weil sie 3 Minuten Zeit einplanen musste für diese Folge.
Ja,
und,
aber selbst da, also diese Aggressivität, die Anja an den Tag legt, spiegelt sich dann ja auch in der Pulaski wieder. Die sagt, das ist hier mein Patient, geh weg.
Stellt sich so protektiv vor das Bett und so.
Genau.
Ja, das ist schon, das stimmt.
Es ist halt wenig Sci-Fi. Es ist eine nette Folge mit viel Spaß drin. Es ist halt nicht viel Sci-Fi, außer dass das jetzt irgendwie so ein Gestaltswandelwesen ist.
Ja. Ich habe noch ein paar Facts zu der Folge gefunden, natürlich. Also, das auch Will Wheaton sagt ja auch, also diese Folge hätte sehr gut auch sein eigenes Privatleben so aufgefasst, weil es hätte schon öfter Frauen gegeben, die er geküsst hat, die sich hinter als schreckliches Monster irgendwie entpuppt haben. Okay. Und diesen Witz erzählt er wohl auch öfter auf irgendwelchen Conventions und so, kommt wohl immer ganz gut an. Naja, der Arme.
Mit der, wie heißt die jetzt? Ich habe vergessen, wie die jetzt. Anne, genau, mit der ist jetzt relativ lang ja schon verheiratet auch und
ja, die scheint auch ganz cool zu sein. Ich folge ja auch irgendwo, wo es geht, überall.
Ja, genau.
Ja und der Rob Bowman, der Regisseur, erinnerte sich auch, dass also es endlich mal eine anständige Episode über Wesley Crusher wäre. Mhm. Und sie haben halt das Beste aus dieser relativ einfachen Geschichte gemacht, würde ich jetzt sagen, kann man auch so sagen.
Ja,
ne?
Durchaus.
Er meinte halt, es gibt halt nicht wirklich einen Konflikt in dieser Folge. Es ist so ein bisschen, also ist der Einzige, dass er halt vielleicht Wesley sich ein bisschen verraten fühlte an der einen Stelle, aber na gut, das hat sich irgendwie ausgebügelt.
Dass der Picard ihm sagt, jetzt halte ich von dem Mädchen fern, ist für ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen Konflikt also halt, ne? Aber es ist halt.
Also ich finde, die Geschwindigkeit der Folge ist eigentlich relativ schnell. Es kommt dann von einem zum nächsten, zum nächsten und es ist eigentlich schnell erzählt. Und das ist so, ist auch kein wirklicher Spannungsbogen da drin. Wir wissen schon ziemlich früh von diesem Morphing und so, was übrigens auch nochmal eine krasse Sache ist. Die Folge ist von 89, glaube ich, oder sowas. Ne? Da war das ja gerade total heiße Scheiße, haben das ja alle gemacht. Ne?
Ja, das
also
ist,
so.
Ja.
Der Dan Curry hat halt sich auch um diese Morphing-Sequenzen gekümmert und diese Technik, die verwendet wurde, ist eine gemalte Morph-Szene, eine handanimierte Szene, Sequenz von Bild zu Bild, was
das
dann
ist sozusagen
eigentlich
Zeichentrick, das ist noch nicht sozusagen.
Mal, es ist nicht mal computeranimiert, wie das, dafür ist es vielleicht sogar noch zu früh gewesen, aber
das
diesen Effekt,
sein,
aber das ist schon krass, also das hat er auch schon früher schon mal verwendet in anderen Filmen wie Freitag der 13., wo er nämlich auch dran gearbeitet hat.
Das würde erklären, warum das tatsächlich dieselben Szenen sind, die sie verwenden konnten, weil die haben das wahrscheinlich wirklich auf die Negative gemalt, sozusagen.
Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Es ist auf jeden Fall nicht aus dem Computer.
Ja.
Special Effects, muss man auch mal drüber reden in der Folge. Ich meine, dafür, dass die Kostüme so scheiße waren,
weil die Special Effects ganz gut,
sind die Special Effects ganz gut. Also auch hinsichtlich also dieses Energiewesens, das hier ist, beziehungsweise auch die Szenarien, die sie fürs Holodeck gemacht haben, sind ja auch ganz toll gemacht.
Ja.
Da hat mich auch der Dan Curry, der ja für die Visual Effects zuständig ist, hat extra dafür im Baumarkt so schöne Vulkangestein, Vulkangestein geholt.
Cool. Das ist
diese Asteroiden darum.
Aber dann ist das okay.
Ja. Das sieht ja auch total cool aus, wie da so fliegen und so. Das sind echte so Lavasteine aus dem Baumarkt. Und
wenn man sich das vorstellt, das wird heutzutage alles einfach aus dem Rechner kommen, die Scheiße. Und die haben das wirklich, die haben sich Gedanken darüber gemacht, was man da benutzen kann für.
Naja, genau, richtig. Also es war wohl auch so, dass er irgendwie mit einem Eimer da rumgelaufen ist und sich die schönsten rausgesucht hat und die sich so halt eignen könnten. Und da wohl einer von den Mitarbeitern im Baumarkt, der war halt relativ neugierig geworden, als er sah, wie er da die Steine einsammelte, so einzeln. Und der fragt dann so, hätte noch niemanden gesehen, der so viel Wert auf Steine legt wie er. Und dann hat er erklärt, wofür er die braucht. Und da war er sich aber nicht mehr so sicher, ob er jetzt nicht noch für verrückter gehalten wurde als vorher. Also fand ich auch ganz gut. Der Regisseur Rob Bowman fand aber, dass diese Monsterkostüme sehr billig aussehen, wo ich ihm recht gebe. Und er hat versucht, also die Screentime so weit wie möglich zu reduzieren. Ja. Vielen Dank dafür. Also ich kann es voll verstehen. Also und auch der Maurice Hurley war auch nicht besonders begeistert. Natürlich mal wieder nicht. War auch nicht besonders begeistert von diesen Monstern und meinte auch, Star Trek kommt mit so Monstern nicht so richtig gut zurecht. Die Idee an sich war gut, aber die Ausführung hat nicht so richtig gut funktioniert.
Ja, ich denke mal, da fehlte ein bisschen Budget. Also wenn sie wahrscheinlich
sie
mal
Zeit und Budget. Sie haben halt Budget für sehr viele andere Special Effects auch rausgehauen in dieser Folge. Da wollen wir drüber hinwegsehen. Aber trotzdem, diese Monsterkostüme reißen mich schon ziemlich raus, weil ich denke, das ist echt richtig scheiße.
Die sehen jetzt in HD vor allen Dingen so richtig scheiße aus. Die sahen schon damals auf den alten VHS-Bändern sahen die schon nicht gut aus, aber jetzt so richtig. Ne?
Die sehen aus wie aus so einer alten Geisterbahn, wo es reingeregnet hat. Irgendwie so, wie damals diese Hollywood-Tour im Phantasialand.
Ja, genau.
Da musste ich völlig verfilzter Scheiß irgendwie. Ganz, ganz schlimm.
Ja, es ist halt, ich weiß es nicht, es ist halt,
ja.
Das Geld war nicht da.
Ansonsten habe ich zu den Props habe ich noch gefunden. Da sieht man den Wesley ja irgendwann mal in seinem Quartier sitzen. Da spielt er da irgendwie so eine Art Schach.
Ja.
Oder sowas.
Mhm. Ja, ja, genau.
Und das ist ein Prop, das haben die sich ausgeliehen von den Modern Props, die ja viele Sachen in Hollywood machen, so in dieser Richtung. War eine Leihgabe. Das war anscheinend auch verwendet worden in dem Robocop-Film als das Newcomb-Brettspiel, was da irgendwie im Werbespot beworben wird. Und es kommt auch nochmal in Zurück in die Zukunft Teil 2 vor, wo es bei Marty McFly im Arbeitszimmer rumsteht. Nur die Spielfiguren sind halt von einem 3D-Schach, was man so sonst verwendet hatte.
Okay, da muss ich mal drauf achten. Ja. Den Film wollten wir eh nochmal gucken. Also drei Filme.
Das kann man sich alles nochmal angucken, ja. Ja, also so viel dazu. In meiner Bewertung, wenn wir zur Bewertung kommen wollen. Ich gehe mal vor, weil ich bin unentschlossen.
Du bist unentschlossen. Ja, ich bin nicht unentschlossen. Ich bin ganz...
Ich gehe höher, als ich gedacht habe. Ja. 6,5.
6,5? So wenig? Ja. Ich gebe mir eine glatte 8.
Wow, ja krass, also ja, okay, das, cool.
Dieses Love Conquers All-Theme, das, was das am Ende hat, dieses, ach, die ist zwar so völlig verschieden von mir, aber ich liebe sie doch und ich muss jetzt hinterherrennen und ich muss nicht noch ein bisschen Schokolade bringen, das versöhnt mich mit allem.
Weil sonst wäre die Folge bei mir auch eine 5, wenn das nicht so wäre, tatsächlich. Also ich fände die sonst ziemlich mittelmäßig, sie unterhaltsam ist.
Die Folge ist richtig kacke. Also das muss das wirklich zu, ich sag das ja selber, also die Folge
du magst sie trotzdem,
ist
Guilty Pleasure oder was?
Ja, genau, sag es so, es ist Guilty Pleasure. Weil die Folge ist wirklich schlecht, an manchen Stellen richtig schlecht. Diese ganzen Klischees, die da drin vorkommen, sind richtig.
Du sollst die Kostüme riechen wahrscheinlich schlecht, diese Fellkostüme.
Ja, aber wie gesagt, normalerweise meckere ich über diese Klischees ja immer rum, so nach dem Motto, das kannst du doch nicht machen und das geht doch nicht und das ist frauenverachtend und sowas, aber. Ich finde das wirklich, das passt eigentlich alles zusammen. Dieses ganze Schlechte ergibt wirklich diesen Perfect Storm und ich sag, mir gefällt's.
Na gut. Ja, ich kann das auch nicht bestreiten, aber ich kann da einfach, ich bin da irgendwie,
ich fand mich einfach gut unterhalten in der Folge.
Ja. Nachdem ich der letzten Folge so eine hohe Bewertung gegeben habe, kann ich dieser Folge keine 8 geben. Ja. Also ich bleibe bei meiner 6,5.
Kannst du machen. Ich sehe das. Ich sehe das durchaus ein. Also wenn du jetzt sagst, nee, ich ist nicht.
Ja, das ist okay. Ist schon okay.
Ja.
Okay. Ja, dann sind wir mit dieser Folge durch. Was erwartet uns das nächste Mal? Die Folge heißt Contagion. Auf Deutsch die Iconia-Sonden.
Auf Deutsch sagte sie mir mehr diesmal ausnahmsweise.
Die Enterprise kommt ihrem Schwesterschiff Yamato zu Hilfe, das von einer Sonde der Ikonianer angegriffen wurde.
Und jetzt
ich bin auch gerade ein bisschen aufgeschmissen. Schauen wir mal. Aber in Yamato, ich erinnere mich, da war irgendwas, aber
lauter Fehlfunktionen plötzlich und alles geht den Bach runter und
okay, ja, genau. Die haben so einen Systemabsturz oder sowas. Ja. Ne? Und dann haben die das auch wie so ein Virus oder so. Egal. Okay, weiß ich Bescheid. Da freue ich mich auf die Folge. Das ist auch immer wieder mehr so eine Science-Fiction-Folge.
Ja.
Nicht so viel Geschmachte.
Nicht so viel Herz mehr. Hartes Science-Fiction.
Keine Gerichtsverhandlung wie in der letzten Folge davor. Kein Geschmachte wie in dieser Folge. Ja, dann bin ich mal gespannt.
Ich glaube, das ist auch die Folge, die wo sie dann tatsächlich das ganze Budget rausgehauen haben, damit sie in der letzten Folge den Riker die ganze Zeit auf der Krankenstation einsperren konnten.
Oh, unsere Trinkfolge. Ich möchte darauf hinweisen. Ich habe immer noch nicht ausgewählt, welche Spirituose ich wählen werde, aber ich habe genug angebrochenen Rum im Schrank. Also irgendwas wird es werden. Wir müssen uns nur noch auf die Menge irgendwie einigen. Wir hatten ja letztens dieses Glas gesehen mit den einzelnen Angaben mit Menschen, Klingonen, was auch immer, Romulaner. Genau. Ich glaube, ich bleibe so bei einem CL pro Rückblende oder so. Ja. Aber es muss ich noch.
Wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe, dann bin ich gar nicht gut drauf. Ich glaube, ich sollte irgendwas mit Koffein nehmen. Dann sitze ich am Ende der Folge wirklich an der Decke.
Ja, cool. Die Wahl bleibt dir überlassen tatsächlich. Naja, aber bis dahin ist es ja noch eine ganze Weile, mindestens 12, 13 Folgen oder was weiß ich. Ja. Nein, sogar nur noch 11 Folgen. da freue ich mich jetzt schon drauf, aber jetzt freue ich mich erstmal auf die nächste Folge nächste Woche. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, schreibt mal was, wie ihr die Folge gefunden habt. Ihr wisst ja, wo ihr uns überall finden könnt, auf allen Social Media Plattform und YouTube, außer X, Twitter, weil da gehen ja gerade alle weg. dann dir danke, Jan, dass du wieder mitgemacht hast unter diesen Umständen. Hat ja anscheinend gut funktioniert mit der Verbindung aus Kassel.
Ja, meistens. Am Ende ja.
Ja, doch, genau. Ja, dann wende dich jetzt mal wieder deinen Leuten zu. Ihr habt ja doch bestimmt irgendwas zu tun, ja, zu essen
ich
oder
weiß
irgendwelche
gar nicht, was
Spiele
die gerade treiben.
Oder so.
Ja, ich denke, die spielen ja was.
Na gut, dann erstmal einen schönen Abend.
Ebenso.
Schönen Tag, gute Nacht und alles. Und bis dahin.
Tschö.
Jo, tschüss.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.